Ich möchte, um sozusagen dem Auditorium ein gewisses Gefühl fürs Prostatakarzinom zu geben, etwas über die Epidemiologie und die Inzidenz dieses Karzinoms berichten und schauen wir uns da einmal die Datenlage an. In Deutschland gibt es jährlich in etwa 60.000 Neuerkrankungen und das Prostatakarzinom ist die häufigste Krebserkrankung mit 25%. In Österreich ist die Datenlage sehr ähnlich mit 23% und unter den tödlich verlaufenden Tumorerkrankungen steht das Prostatakarzinom mit 11,3% in Deutschland an zweiter Stelle. Wenn wir einen Blick nach Österreich werfen und ich habe hier die Statistik Austria, Daten vom Jahr 2017, das sind die jüngsten Daten, die erhebbar sind, dann ist bei Männern das Lungenkarzinom, das häufigste Karzinom, das zum Tode führt, nämlich 2400 in etwa betroffene Personen. Und dann kommt schon das Prostatakarzinom, das sich mit dem Colon-Sigma-Rektum-Karzinom ein knappes Rennen liefert. Und wenn man jetzt etwas in die Tiefe geht und sich die Altersgruppe und die Anzahl der Todesfälle anschaut, so ist das meiner Meinung nach, sind das hochinteressante Zahlen. Denn man muss ja bedenken, dass der Mann in den letzten Jahren und Jahrzehnten immer ein höheres Alter erreicht und die Daten aus den 80er Jahren oder 90er Jahren, die wir haben, die sind in der Zwischenzeit kaum mehr verwertbar. Wenn wir hier zum Beispiel sehen, welche Altersgruppe stirbt am häufigsten am Prostatakarzinom, so haben wir hier interessanterweise die 80- bis 85-Jährigen mit 301 Verstorbenen im Jahr 2017. Und wenn man bedenkt, dass noch in den 80er, 90er Jahren das Durchschnittsalter der Männer bei 72 waren, dann sieht man erst, wie viele sozusagen ihr Prostatakarzinom nicht ausgereift bis zum Tode bekommen haben. Die Inzidenz des Prostatakarzinoms ist weltweit unterschiedlich. Wir hier in Europa haben ein Nord-Süd-Gefälle, das heißt, die nördlichen Länder sind häufiger betroffen, zum Mittelmeer hin wird es signifikant besser. Die Ursache gibt es zwei Theorien. Die einen sagen, da spielt die mediterrane Kost, die besonders faserreich und besonders gesund sein soll, eine Rolle. Die anderen sagen, die Sonneneinstrahlung, die UV-Strahlung spielt hier eine Rolle, nämlich über den Vitamin-D-Spiegel, der bei optimalen Vitamin-D-Spiegelverhältnissen einen günstigen Einfluss auf die Erkrankung haben soll. In Schweden sind von 100.000 Männern 175 Erkrankte, in Deutschland etwas südlicher sind es 107 und wenn man nach Griechenland bzw. auch nach Spanien geht, durchaus vergleichbare Datenlage, dann haben wir nur mehr 34 Erkrankte pro 100.000 Männern. Die weltweit höchste beschriebene Inzidenz findet sich in den USA bei den afroamerikanischen Männern, die 185 pro 100.000 Einwohnern haben. Nun zu den Risikofaktoren. Der Reihe nach, der höchste Risikofaktor für ein Prostatakarzinom ist das Alter. Dann kommt schon die Genetik. Man weiß, wenn man innerhalb der Familie Vorfahren hat, die ein Prostatakarzinom haben, dann muss man selbst besonders vorsichtig sein, denn die Wahrscheinlichkeit, diese Erkrankung geerbt zu bekommen, ist mehr als das Doppelte im Vergleich zu Männern, die diese Vorbelastung nicht haben. Weiters beschrieben ist, und das sind alles EAU ist die Europäische Urologengesellschaft, Guidelines aus den EAU. Der Alkoholkonsum spielt auch eine Rolle, und zwar die Abstinenz ist schlecht und der ganz hohe Alkoholkonsum ist auch vergesellschaftet mit höheren Prostatakarzinom-Wahrscheinlichkeit. Möglicherweise spielen da die Inhaltsstoffe beim Bier, sind es die Phytoöstrogene, die möglicherweise einen gewissen Schutz haben, beziehungsweise das Resveratrol beim Rotwein eine Rolle. Die Vitamin-D-Spiegel haben wir schon erwähnt, dass die schützend sind. Nur zu niedrige und zu hohe Vitamin-D-Spiegeln erhöhen das Risiko wieder. Also es ist auch hier eine Dosisfrage. Und beschrieben ist auch die Gonorrhoe, also die entzündliche Veränderung der Prostata als Risikofaktor. Wir haben dann noch eine schöne Meta-Analyse, das Rauchen betreffend, wo dieses auch als solcher beschrieben wird. Und adipöse Männer, da muss man auch differenzieren. Bei den Adipösen, die haben eine geringere Wahrscheinlichkeit, ein nicht aggressives Karzinom zu kriegen, aber sie haben eine höhere Wahrscheinlichkeit, ein hochaggressives Karzinom zu bekommen. Möglicherweise spielt da der Stoffwechsel im Fett eine Rolle, dass das aggressive Prostatakarzinom negativ beeinflusst. Kann man mit der Ernährung seine Prostata gesund halten? Es sind zahlreiche Substanzen untersucht. Was man aber schon findet, und das sagen praktisch alle Studien, ja, es gibt da einen protektiven Effekt, das sind die Phytoöstrogene, und von diesen Phytoöstrogenen, das sind pflanzliche Stoffe, die schwach östrogen wirken, ist das Genistein sozusagen das am wahrscheinlichsten, das protektiv wird. Wir wissen ja, dass in Asien die Männer ein hochsignifikant niedrigeres Prostataerkrankungsrisiko haben im Vergleich mit den westlichen Männern. Wir führen das zurück auf die Ernährung, weil die ja sehr viel Soja essen, und wir wissen, in der Sojabohne sind viel pflanzliche, leichte Östrogene drinnen. Wenn jetzt die Frage auftaucht, nutzt uns das etwas, wenn wir mit 50 oder 60 anfangen, viel Soja zu essen, dann muss ich sagen, leider ist das zu spät. Es dürfte nur einen protektiven Effekt haben, wenn man es bereits als Kind zu sich nimmt über das ganze Leben. Man hat zu diesem Zweck Leute, die von Asien nach Amerika ausgewandert sind, untersucht, und in der zweiten, dritten Generation weiß man, dass die sich auch mit der Ernährung an die westlichen Umstände anpassen und dann das gleiche essen wie die westlichen Männer. Und bei dieser Population ist dann die Wahrscheinlichkeit, Prostata sowohl BPH als auch Karzinom zu bekommen, genauso groß wie bei den Amerikanern oder Europäern. Lycopene, das sind Substanzen, die in den Tomaten, auch in den verarbeiteten Tomaten drin sind, können auch protektiv wirken, gibt es auch Hinweise dazu. Hingegen Selen oder Vitamin E als Supplement gegeben, sind nicht protektiv. Nun, zum Kern der Sache, wie entdeckt man das Prostatakarzinom? Wir haben hier zwei Möglichkeiten, das PSA erstens und die digitale rektale Examination. Das PSA ist ein sehr guter Wert, nur ist es leider nicht so, dass es krebsspezifisch ist, sondern es ist auch erhöht bei der gutartigen Prostatavergrößerung und bei der Entzündung der Prostata. Das heißt, man muss, wenn man einen hohen PSA-Wert hat, muss man versuchen zu schauen, ist das jetzt, weil der eine besonders große Prostata hat, ist das quasi eine Entzündung, die immer wieder aufflammt, und wenn man nicht weiß, wo es zuzuordnen ist, dann muss man eine Biopsie der Prostata machen. Nun, die digitale rektale Examination wird eindeutig laut europäischer und deutscher Guidelines zusätzlich zum PSA empfohlen. Die europäischen Guidelines sagen, dass 18% der Karzinome nur durch den Tastbefund entdeckt werden. Meine persönliche Einschätzung ist, es dürfte etwas niedriger sein im einstelligen Prozentbereich, aber es ist unbedingt eine wichtige Untersuchung, und man muss auch daran denken, wenn man als Arzt die Prostata abtastet und den Finger umdreht, kann man möglicherweise auch ein Rektumkarzinom entdecken dabei. Die PSA-Grenzwerte ist eine schwierige Sache. Derzeit ist es so, dass der PSA-Cut-Off Pi mal Daumen ungefähr bei 4 Nanogramm pro Milliliter liegt. Dieser Wert wurde mit der Zeit verlassen und ist jetzt wieder angepasst worden. Eine Zeit lang war es 3 Nanogramm pro Milliliter, bis 2,5 ist man runtergegangen. Aber man kann, wenn man sozusagen diese 4 Nanogramm als Cut-off nimmt, dann ist man da nicht allzu falsch. Man muss aber ganz klar sagen, das ist nicht ein sehr präziser Grenzwert. Wenn man einen Patienten hat mit einem niedrigeren PSA als 4, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man ein signifikantes Karzinom nicht entdeckt, doch gering, muss man sagen. Bei höheren PSA-Werten muss man auf jeden Fall weiter suchen, was die Ursache sein könnte. Zu diesem Thema wird noch mein Kollege Professor Hötl einiges zu sagen haben. Es hat dann den Herrn Österling gegeben, der sich gesagt hat, die Prostata wächst ja mit dem Alter bei jedem Mann. Ursächlich dürften da hormonelle Verschiebungen im Blut des Mannes sein, dass dieses Wachstum induziert, und hat alterskorrigierte PSA-Grenzwerte geschaffen. Und ein Patient zwischen 40 und 50 sollte nach Österling einen Grenzwert unter 2,5 haben, 50 bis 60 3,5 als Grenzwert, 60 bis 70 4,5 Nanogramm, und der über 70 bis 80-Jährige, da kann man schon bei 6,5 Nanogramm den Grenzwert ansetzen. Ab wann soll man ein PSA messen? Empfohlen wird die PSA-Messung, wenn man ab 45 Jahren hat und eine mutmaßliche Lebenserwartung von mehr als 10 Jahren hat. Männer aus der Risikogruppe, hier denke ich vor allem an den Vater, Großvater mit Prostatakarzinom, sollten mit 40 Jahren den PSA-Wert machen lassen und die Tastuntersuchung. Wie oft kontrollieren? Die Altersgruppe ab 45, das ist die Empfehlung der Deutschen Gesellschaft für Urologie. Wenn der Mann einen PSA kleiner 1 hat, genügt ein vierjähriges Untersuchungsintervall. Bei PSA zwischen 1,2 sollte man alle 2 Jahre messen. Bei einem PSA größer 2 Nanogramm, und das denke ich sind die meisten Männer, sollte man jährlich messen. Für Männer über 70, die einen sehr niedrigen PSA-Wert haben, unter 1, wird keine PSA-gestützte Früherkennung empfohlen. Nun zur Prostatabiopsie. Wenn man also soweit ist, man weiß nicht, ob dieses erhöhte PSA jetzt vom Karzinom ist oder von der BPH oder von der Entzündung, dann kann man sich zur Prostatabiopsie entschließen. Erstens, die erste Methode ist die ultraschallgezielte Biopsie. Man nimmt da 10 bis 12 Stanzen transrektal, das ist keine allzu große Sache. Das ist nichts anderes wie quasi ein Schrotschuss durch die Prostata, weil man mit Ultraschall das Karzinomareal nicht sichtbar machen kann. Hat man das Gefühl, dass man doch trotz dieses Schrotschusses ein Karzinom nicht entdeckt hat und das PSA weiter steigt, in diesem Fall ist es sinnvoll, ein MR zu machen. Das ist doch eine aufwendigere und entsprechend teure Untersuchung. Man kann auch über diese MR-Bilder dann die speziell verdächtigen Areale biopsieren, und zwar gibt es da im Wesentlichen 2 Möglichkeiten, entweder die direkte MR-gezielte, also im MR-Gerät unter Realtime die Biopsie zu machen, oder man fusioniert die MR-Daten auf ein entsprechendes Ultraschallgerät. Dann bin ich schon beim vorletzten Slide. Was gehört sonst noch zur urologischen Routineuntersuchung außer der Tastuntersuchung und dem PSA? Das sind Handstreifen oder das Sediment. Das Sediment ist noch eine genauere Untersuchung als der Handstreifen. eine Restanzono, ein Uroflow, das ist optional, da kann man darüber diskutieren, und schlussendlich wird eine Nierenzono empfohlen. Abschließend Zusammenfassung: Der PSA-Wert alleine ersetzt auf keinen Fall die urologische Routineuntersuchung. Die Tastuntersuchung gehört natürlich auch dazu. Die Interpretation des PSA-Wertes ist individuell. Man kann als ungefähren Pi mal Daumenwert 4 Nanogramm pro Milliliter als Cut-off nehmen, mit aller Vorsicht bitte. Und hat man die Graubereiche des PSA-Wertes, können schon deutlich und ausgeprägt sein. Und wenn man dann ins Detail geht, gibt es im Prinzip zwei Möglichkeiten. Entweder man versucht, das PSA durch gewisse PSA-Derivate besser und aussagekräftiger zu machen, oder man geht in die andere Richtung, dass man sagt, macht das Ganze jetzt über eine MR-Untersuchung, indem man bessere bildgebende Verfahren einleitet. Ich danke für die Aufmerksamkeit.